Herzlich willkommen zum Padercast, dem Podcast zum SC Paderborn 07. Mein Name ist Marco. Diese Folge ist die Folge 277. Und mit mir dabei heute ist der Kevin.
Guten Tag.
Und wie schon angekündigt, haben wir diese Woche zwei Folgen und wir haben eine Sonderfolge. Und ich freue mich sehr, dass Martin Hortenberger heute zu Gast ist.
Hallo, grüßt euch.
Hallo Martin. Ja, herzlichen Dank, dass das geklappt hat, dass du dich bereit erklärt hast, hier mal mitzuwirken. Ich denke, du hattest einen guten Wochenstart diese Woche, oder?
Ja, der Wochenstart war natürlich nach dem Auftaktsieg wunderbar. Und man hat zum Beginn des Spiels ein bisschen mitgefiebert, mitgezittert vielleicht. Aber letztendlich war es ja gut und ein 5:0 zu Hause tut immer gut. Insbesondere, weil wir in der letzten Saison ja einige Heimspiele nicht so gestaltet haben, wie wir uns das vielleicht gewünscht haben. Und deswegen ist das ein super Start in hoffentlich eine sehr, sehr gute Saison.
Ich denke auch. Und ich glaube, Lukas Kwasniok hat es ja auch gut charakterisiert im Rahmen der Pressekonferenz die ersten 20 Minuten. Das war ja auch sehr auf den Punkt gebracht, wie er so die ersten 20 Minuten gesehen hat. Also, aber es hat sich ja zum Guten gewendet. Von daher alles gut. Ja, schön, dass du hier zu Gast bist. Wir haben ein paar Themenpunkte definiert. Ich denke, allein durch dein Wirken jetzt schon seit über 20 Jahren hier im Verein gibt es viel, was wir besprechen können. Am Ende würden wir uns freuen, wenn du uns noch deinen größten privaten Traum, den du gerne noch verwirklichen möchtest, uns nochmal erklärst. Aber fangen wir vielleicht mal an mit den verschiedenen Rollen, die du schon beim SCP eingenommen hast. Wenn ich das richtig gesehen habe, bist du seit 2002 beim SCP in verschiedenen Rollen unterwegs. Ich glaube, du bist angefangen als Ehrenamtlicher damals noch, Vizepräsident, unterm Wilfried Finke direkt.
Richtig.
Und bist dann durch die Zeit in verschiedenen Rollen unterwegs gewesen und hast auch die ganzen Auf- und Abs des SCPs hautnah miterlebt. Wie fühlt sich das heute für dich an, wenn du so zurückbringst, so gerade jetzt unter dem Eindruck des gestrigen 5:0 gegen Karlsruhe?
Ja, zunächst erstmal ist es eine sehr ereignisreiche Zeit gewesen. Ich bin ja 2002, damals war ich noch bei Radio Hochstift in der Mediaberatung beschäftigt, war gerade mit meinem Schützenkönigsjahr hier in Paderborn fertig geworden und Wilfried Finke, der ja einer meiner, mit seinem Unternehmen einer meiner Kunden mit war beim Radio, beziehungsweise die Kollegin hat es betreut und ich habe durch meine Sportbegeisterung sie da immer mit unterstützt, bin ich dann von Wilfried Finke angerufen worden. Ich dachte, er wollte Radiowerbung abschließen, aber das war nicht so, sondern er wollte mich in seinem Büro einmal treffen. Ich hatte 10,5 Jahre vorher beim Sportamt gearbeitet, habe den Pader Cup von Beginn an mitbetreut, bin, glaube ich, auch der Einzige, der jeden Pader Cup mit bearbeitet, mit koordiniert habe. Und er fragte mich dann, ob ich Vizepräsident beim SC Paderborn werden wollte. Nach einer sehr kurzen Überlegungszeit habe ich dem dann zugestimmt. Und wir hatten, glaube ich, eine sehr spannende und auch erfolgreiche Zeit, die ja dann 2005 mit dem Aufstieg in die zweite Bundesliga endete. Und man hat dann Anfang 2005, am 24. Februar, ja auch die Paderborner Stadiongesellschaft gegründet. Und als dann die Überlegung war, wer wird dort Geschäftsführer, ist man dann darauf gekommen, das könnte auch Vizepräsident Martin Hornberger machen. Und so zeichnete sich nach dem Aufstieg, nachdem er mich dann auch nach Mallorca eingeladen hatte und sagte, Martin, möchtest du nicht hauptamtlich bei uns tätig sein? Gab es eigentlich kaum eine Überlegungszeit und wir haben uns sehr schnell geeinigt, sodass ich ab 1. Oktober 2005 dann auch angefangen habe. Eine sehr spannende Zeit, wo, du sagtest es ja eben, auch viele Auf und Abs dabei waren. Wir haben zunächst erstmal den Baustopp am Stadion gehabt, der sicherlich auch nicht zu den Highlights meines Tuns gehörte, um dann eben 2008 hier in dieses Stadion einzuziehen, aber damals als Drittligist, weil wir ja im Hermann-Lönn-Stadion dann auch abgestiegen waren, aber dann auch, glaube ich, sehr engagiert und motiviert mit der Unterstützung der Fans hier in der neuen Arena dann auch den Aufstieg geschafft haben mit legendären Relegationsspielen gegen Osnabrück, zweimal 1-0 durch jeweils Löning. Und das, glaube ich, war sehr, sehr emotional und war, glaube ich, auch der Beginn, um uns dann in der zweiten Liga zu etablieren. Mit den ganzen Trainern, die wir mit groß gemacht haben, das fing aber auch 2005 an mit Jos Luhukay, mit André Schubert, mit Roger Schmidt, mit André Breitenreiter. Danach folgte noch Steffen Baumgart. Jetzt wollen wir mal gucken, wo Lukas Kwasniok auch noch endet. Also es war ja sehr, sehr spannend. Und natürlich dann das große Highlight 2014 mit dem Aufstiegswunder in Paderborn in die erste Liga. Was danach kam, ist natürlich etwas, was auch geschichtsträchtig ist, dass man bis in die vierte Liga absteigt, um dann durch 1860 München gerettet zu werden. Und dann, glaube ich, auch den entscheidenden Moment hatte, weil damit haben sich alle Kräfte mobilisiert beim SCP, sowohl wirtschaftlich mit Wilfried Finke und seinen Freunden, will ich mal sagen, aber auch sportlich mit Markus Krösche und dann Steffen Baumgart, der ja auch kam, wo man dann ja das andere Historische geschafft hat, eben, dass man direkt wieder in die erste Liga aufgestiegen ist. Von meinen Positionen, du hattest ja auch gefragt, hieß es immer unterschiedlich, Vizepräsident und Hauptgeschäftsführer, Gesamtgeschäftsführer, geschäftsführender Vizepräsident. Dann habe ich auch 2016 mal, als Wilfried mal eine Auszeit brauchte als Präsident, ein halbes Jahr den Präsidenten gemacht, bis er dann wiederkam mit Josef Ellebracht und Dr. Rudolf Christa und dann eben jetzt auch nach der Ausgliederung Geschäftsführer ergänzt durch meine geschätzten Kollegen, aktuell Fabian Wohlgemuth als Geschäftsführer Sport und Ralf Huschen als Geschäftsführer Finanzen.
Wie differenziert sich die jetzige Rolle zu den anderen Geschäftsführern? Also was ist dein Bereich, den du direkt verantwortest?
Eigentlich alles, was nicht mit dem Thema Sport, das heißt also Profis und NLZ zu tun hat und mit dem Thema Finanzen. Also wir haben ja als SC Paderborn 07 auch den Stadionbetrieb übernommen. Die Paderborner Stadiongesellschaft mit, glaube ich, jetzt 25 Gesellschaftern, alle aus dem privaten oder auch unternehmerischen Bereich. Die Kommune ist ja dort nicht mitvertreten, ist ja eine reine Besitzgesellschaft jetzt nur noch. Und wir machen mit dem SC Paderborn den gesamten Stadionbetrieb, aber auch alles, was mit den Themen Kommunikation, Marketing zu tun hat, mit dem Thema Organisation, mit dem Thema Fans. Das ist alles in meinem Beritt, sage ich mal.
Ist es in der Bundesliga oder in den zwei Bundesligen in Deutschland normal, dass auch in der Geschäftsführung außerhalb des Sportlichen so viel Konstanz vertreten ist? Also wenn ich mir andere Vereine anschaue, dann gibt es da ja auch eine gewisse Fluktuation, also vielleicht nicht so stark wie bei den sportlichen Geschäftsführern. Aber also was ich so gehört habe, ist es schon selten, dass man so lange, so konstant in einem Verein tätig ist, oder?
Ja, das ist so. Also es gab einen Bericht in dem Bundesliga-Magazin in dieser Saison, wo mein 15-jähriges Tun dann einmal im Hauptamt, beziehungsweise inzwischen sind es ja auch mehr, dann beleuchtet worden ist. Und ich glaube, ich gehöre damit schon zu den Dinos der Geschäftsführung bei einem Verein. Es gibt sicherlich viele Geschäftsführer, die dann auch schon viele Vereine hatten. Aber bei einem Verein wird es, glaube ich, schwer sein. Vermutlich wird es nur einen geben, aber einen zu finden, der eben so lange schon da im Amt ist.
Hättest dich mal in den Fingern gekitzelt, auch mal einen anderen Verein zu sehen? Oder war für dich immer klar? Also klar, natürlich kann immer irgendein Angebot kommen, wo man in Anführungsstrichen nicht Nein sagen kann. Aber war für dich eigentlich immer klar, dass du hier deine Heimat gefunden hast in diesem Verein?
Ja, ich habe grundsätzlich meine Heimat hier gefunden. Ich bin ja nicht in Paderborn geboren, sondern in Kassel. Durch den beruflichen Werdegang meines Vaters einmal so ein bisschen an die damalige Zonengrenze, wie man sagte, in der Nähe von Bebra nach Eschwege gekommen, dann ein Jahr in einem Vorort von Bielefeld in Oberdissen gewohnt und seit 1971 in Paderborn und bis auf meine 6-jährige Studienzeit an der Deutschen Sporthochschule in Köln eigentlich zum echten Paderborner geworden. Und ich habe Paderborn schätzen gelernt. Ich mag Paderborn, weil ich auch hier selbst Sport getrieben habe. Ich war 27 Jahre im Basketball aktiv als Funktionär, weil meine Knochen als Leichtathlet ab 23 nicht mehr mitgespielt haben. Und da hat man eine sehr, sehr enge Verbindung in Paderborn bekommen. Und ja, man hätte sicherlich auch sich irgendwann mal umschauen können, aber der große Rückhalt, den ich hier auch in dem Verein, insbesondere auch von Wilfried Finke, aber auch jetzt von den jetzigen Gremien verspüre oder verspürt habe bei Wilfried Finke, haben eigentlich mich immer hier zufrieden gemacht und deswegen hatte ich auch nie den großen Drang, in die große, weite Fußballwelt oder überhaupt in die Sportwelt in Deutschland zu gehen. Zu früheren Zeiten gab es mal die ein oder andere Situation, als ich noch nicht im Fußball war, dass es die Möglichkeit gegeben hätte. Aber ich bin froh, hier in Paderborn geblieben zu sein, weil ich mich hier auch mächtig wohlfühle. Ich wohne jetzt hier auch mit meiner Frau in Paderborn und es ist meine Heimat geworden und da möchte ich auch gerne bleiben.
Ich glaube, viele wissen auch gar nicht, dass du aus Kassel kommst, ne? Oder? Wenn man jetzt mal so durch die Stadt gehen würde und fragen würde, wo ist Martin Hornberger geboren, würden die, glaube ich, Paderborn sagen, würde ich schätzen.
Das hätte ich jetzt auch gesagt.
Nein, also wie gesagt, ich hatte neulich mal eine Veranstaltung mit der Universität, da ging es um das Netzwerken und Vernetzen und manchmal ist man ja auch nur an dem Ort gut, wo man wirklich auch gut vernetzt ist und gute Netzwerke hat. Und ich nehme das mal für mich in den Anspruch, dass ich hier in Paderborn ganz gut vernetzt bin und versuche, dieses auch zum Wohle des Vereins zu nutzen.
Ja, ist ja auch, ich meine, wenn man mal zurückblickt, also mit dem Ausscheiden, also mit dem Tod von Wilfried Finke, ich glaube, haben auch viele gedacht, dass das auch im Endeffekt das Ende des SCPs einläutet. Also weil man Wilfried Finke ja auch nachgesagt hat, dass er halt seine schützende Hand über den SCP auch finanziell hält. Und ich glaube, man kann auch stolz darauf sein, wo man heute steht mit dem SCP. Also ich glaube, viele hätten damals gedacht, dass das eher so die Endphase einläutet. Wenn du so zurückschaust in die letzten Jahre, hättest du gedacht, dass man das erreichen kann, wo man heute steht, so nach dem Tod von Wilfried?
Also zunächst muss man erstmal sagen, dass ohne ihn dieses Konstrukt Fußball, dieses Stadion, dieses Trainings- und Nachwuchsleistungszentrum überhaupt gar nicht da wäre. Also er war sicherlich immer die treibende und visionäre Kraft und er wusste auch immer für das, was er tat, dass er notfalls dafür auch gerade stehen musste, insbesondere wirtschaftlich. Aber er hat, glaube ich, rechtzeitig auch dann mit die Weichen gestellt im Hinblick auf die Ausgliederung, was ja lange diskutiert worden ist. Was wir vorbereitet haben, damals auch das Präsidium mit Wilfried Finke, Dr. Rudolf Christa und Josef Ellebracht. Aber man muss jetzt auch sagen, dass Wilfried Finke war ja der klassische Mäzen, sage ich mal, der diesen Sport über alles geliebt hat, fachlich auch wunderbar informiert war. Einer seiner Lieblingssprüche war ja immer, ich lese den Kicker von hinten, weil wir uns die Spieler von vorne nicht leisten können. Ich glaube, damit hat er sehr viel gesagt, aber das war ja nachher auch unser Geschäftsmodell, unsere Philosophie und die wir ja auch weiterhin fortsetzen. Aber wenn man jetzt die neue Gestaltung der Gremien sieht, damals noch unter der Führung von Elmar Volkmann, von Dr. Rüdiger Völkel und Carsten Lienemann und wenn man jetzt auch mit Thomas Sagel, Ralf Zorke und Dr. Lienemann das sieht und auch alle, die sich weiterhin beteiligen, haben wir ja breit gefächert erfolgreiche Unternehmer, Unternehmer, aber auch mit Carsten einen Politiker, gewonnen und gefunden, die mit ihrem Know-how diesen Verein und mit ihren Erfahrungen aus der Unternehmensführung den Verein als Team wunderbar leiten. Und das ist eine neue Form, die wir von damals nicht ganz so kannten, weil Wilfried eben da eine sehr starke Persönlichkeit war. Aber ich glaube, wir haben jetzt ein breites Team mit starken Persönlichkeiten, die auch hier einen guten Namen in der Region haben und mit ihren Unternehmen auch sehr erfolgreich sind und ihre Kompetenz dann auch auf die Vereinsarbeit mit einbringen oder in die Vereinsarbeit mit einbringen können. Und das macht im Moment den Verein sehr, sehr stark. Ich glaube aber auch, dass die Ausgliederung uns weiter geholfen hat, dass die Verteilen der Aufgaben auf drei Personen, also drei Geschäftsführer sehr, sehr gut ist. Aber wir haben natürlich auch im Mitarbeiterstab inzwischen wunderbare und erfolgreiche, die wir hier auch, die mit uns hier auch alle groß geworden sind und auch zum Teil jetzt auch neu dazugekommen sind, wunderbare Mitarbeitende, die an dem Erfolg auch ihren großen Anteil tragen. Und das macht uns im Moment so stark, wobei wir dabei nicht die Bodenhaftung verlieren, sondern wo wir versuchen, mit den Rahmenbedingungen, auch wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, die wir haben, das Beste herauszuholen. Und manchmal ist ja wenig auch mehr. Und ich glaube, dass wir in Paderborn gezeigt haben, dass man mit wenig auch viel erzielen kann. Wobei wir natürlich immer versuchen, das wenig, insbesondere im Wirtschaftlichen, immer besser zu gestalten, immer auch mehr zu machen. Da hilft uns ja auch unser Vermarktungspartner Infront Deutschland sehr gut weiter, die inzwischen ja auch Paderborner geworden sind. Also dieses Vermarktungsteam, was zwar noch den Namen Infront Deutschland GmbH trägt, die fühlen sich ja auch als Teil der SC Paderborn-Familie und auch als Paderborner. Und das macht, glaube ich, hier, und jetzt sprechen wir wieder von dem Netzwerk, macht uns da auch relativ stark, wobei es immer weiterhin Luft nach oben gibt. Und wir wollen ja auch immer besser werden, genauso wie auf dem grünen Rasen. Und deswegen entwickeln wir uns auch da Step by Step weiter.
Jetzt hast du viele interessante Punkte angesprochen. Fangen wir vielleicht mal bei der Ausgliederung an. Also es ist ja ein interessanter Ansatz zu sagen, dass die Ausgliederung die Basis von dem ist, wo wir heute stehen, weil da vielleicht auch die richtige Richtung eingeleitet worden ist, sodass wir uns dahin entwickeln konnten, wo wir jetzt sind. Ich glaube, viele haben aus der Ausgliederung noch im Kopf, also ich war auch bei den Mitgliedsversammlungen damals dabei, die Rede vom Dr. Rudolf Christa und das Thema Fresh Money, was er dort sehr stark gestresst hat. Und ich glaube, ein Großteil wartet immer noch auf den Investor, der das Fresh Money sozusagen reinbringt und den SCP nach vorne pusht. Würdest du sagen, das war überhaupt mal eine Intention der ganzen Geschichte? Oder also wo stehen wir da, wenn du gerade diesen Fresh Money-Gedanke?
Ja, also das, was Dr. Christian damals meinte, ist zunächst erstmal, dass wir mit der Ausgliederung die Basis schaffen, dass das überhaupt möglich ist, dass von außen frisches Geld in den Verein gespült werden kann, um es dann eben effektiv einzusetzen, nicht nur für Beine, sondern auch für Steine oder für andere Entwicklungen in dem SC Paderborn 07. Ja, wir warten noch. Wie gesagt, im Moment ist ja der SC Paderborn in der KGaA auch noch der große Gesellschafter selbst, der e.V. Und dann gibt es mit Florian Selle und natürlich auch der Paderborner Stadiongesellschaft gibt es zwei weitere Gesellschafter, die in der KGaA sind. Aber ich glaube, dass wir es alles im Moment da richtig machen, dass wir uns ganz ruhig und besonnen umschauen, wer passt zu uns, wer könnte es sein. Und viele Vereine haben gezeigt, dass sie in der wirtschaftlichen Not dann auch vielleicht Investoren zugesagt haben, gegriffen haben, weil sie sie unbedingt brauchten. Und wir haben es auch in der Pandemiezeit gesehen, dass wir natürlich durch einige glückliche Momente, dazu gehört auch der Transfer von Sven Michel, aber auch andere Dinge, dass wir durch die Pandemiezeit, sage ich mal, mit einem sehr hellblauen Auge gekommen sind und dort auch wirtschaftlich, glaube ich, gut gearbeitet haben und im Moment auch nicht die Not haben, jeden, der vielleicht anklopft oder der bereit ist, in den Fußball zu investieren, sondern dass wir auch schauen, wie gesagt, wer passt zu uns, gibt es Unternehmen, Personen in der Region vielleicht. Das war ja auch die Denke damals des damaligen Präsidiums, wo auch Dr. Christ da mit aktiv war, dass man nicht sagt, wir wollen eben nicht den Scheich haben oder wir wollen nicht irgendjemanden sonst wie haben, der aus dem Ausland kommt, sondern wir wollen eben diejenigen haben, die vielleicht auch eine Verbundenheit zur Region haben, dadurch auch eine Verbundenheit zu dem Verein, auch eine Verbundenheit zu den handelnden Personen in den Gremien und im Hauptamt. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, wobei es immer natürlich auch die Thematiken von strategischen Partnerschaften gibt. Es ist ja auch einmal durch die Presselandschaft gegangen, dass wir auch mal überlegt haben, eine sportliche Kooperation mit Ajax Amsterdam einzugehen. Durch die Pandemie ist das ein bisschen ins Stoppen geraten. Aber wir haben ja auch gesehen an den Reaktionen unserer treuen Fans, dass die damals angedachte Kooperation, Zusammenarbeit mit RB Leipzig vielleicht nicht unbedingt bei jedem zur Begeisterung geführt hat. Aber auch diese Situation hat ja dazu geführt, genauso wie der Absturz damals in die vierte Liga, wo es ja auch für die Gremien nicht einfach war, mit den Fans zu kommunizieren, dass wir mit dem dann durch die, dann kommen wir wieder mal zu meiner Geburtsstadt, durch die Universität Kassel, wo wir einen geführten, koordinierten Dialog angestoßen haben mit den Fans, mit dem Fanprojekt, mit dem Fanbeirat, mit der aktiven Fanszene, wo wir den blau-schwarzen Dialog ins Leben gerufen haben, wo wir feste Termine vereinbart haben, wo wir unterschiedliche Gruppierungen, die sich im Jahr treffen, bei über 20 Veranstaltungen, wo wir eben auch gesagt haben, wir öffnen uns, wir sprechen viele Themen ab, die sonst vielleicht im Verborgenen geblieben wären. Auch da mussten wir lernen, auch da musste ich persönlich lernen, dass eine Konfrontation da nicht hilft, dass eine Kommunikation, wenn man sich an einen Tisch setzt, erfolgreicher ist und man viel mehr erreichen kann. Und das haben wir dann eben auch fortgesetzt und machen das jetzt, glaube ich, auch seit Jahren jetzt schon sehr erfolgreich. Und wie gesagt, das wird sicherlich dann auch, wenn irgendwann mal ein größerer Investor da ist, auch Thema sein, dass wir dieses in der gemeinsamen Kommunikation dann entwickeln, weil so ein Investor muss dann auch passen. Wir haben, wenn man den KfC Uerdingen sich anguckt, wenn man 1860 anguckt, da gibt es noch zahlreiche weitere Beispiele. Ja, das hörte sich gut an, da ist viel Geld reingeflossen. Ich will auch das Thema Hertha BSC nicht verschweigen, was ja eigentlich für jeden Verein Lottogewinn sein müsste, wenn dann plötzlich weit über 300 Millionen reinfließen. Aber man muss sie auch sinnvoll einsetzen können und man muss sie sinnvoll umsetzen können. Und ich glaube, dass man da dieses alles machen kann, indem man wirklich den offenen Dialog sucht, das genau bewertet, demütig auch an solche Dinge rangeht. Ich glaube, das hilft allen dann weiter, bevor man dann irgendwo in ein richtiges Fettnäpfchen tritt, was man nachher auch bereut.
Also ich habe jetzt zwei Stichpunkte aufgegriffen, also es wären noch mehr gewesen, aber einmal ist mir Lerneffekt jetzt in den Kopf gekommen. Wenn man dir so zuhört, dann gab es immer wieder Entscheidungen, sei es jetzt die Nummer mit RB oder sei es irgendwas anderes, wo ihr dann im Nachhinein gemerkt habt, okay, das machen wir jetzt doch nicht oder das stößt nicht auf Gegenliebe bei den Fans, das können wir dann auf Dauer nicht vertreten, dann machen wir das jetzt auch nicht. Es muss sich gut anfühlen oder der Abstieg bis runter in die vierte Liga. Es gab immer irgendwie einen Lerneffekt in den letzten, weiß ich nicht, 10, 15 Jahren, die ich auch aktiv bei diesem Verein miterlebt habe, woraus nachher etwas Besseres entstanden ist. Ist das auch so ein Punkt, der unwiderruflich eigentlich auch essentiell wichtig ist, um so einen Verein von da, wo er war, vor 15 Jahren, hinzubekommen, wo er jetzt ist?
Ich glaube, das ist im Leben grundsätzlich wichtig, bei sich, bei einem persönlich, aber natürlich auch in einem Unternehmen. Es wird nicht immer nur Entscheidungen geben, die sofort erfolgreich sind. Aber man muss eben auch aus den Entscheidungen, die man dann gefällt hat und wo etwas nicht so positiv läuft, muss man dann auch daraus lernen. Und ich glaube, dass wir so viel erlebt haben in den letzten Jahren oder wie du sagst auch anderthalb Jahrzehnten, dass es ganz viele Dinge gibt, wo man sagt, ja, die haben, mussten wir vielleicht durchleben, um dann auch zukünftig anders zu handeln. Und deswegen, es wird auch in Zukunft sicherlich auch Dinge geben, wo wir auch sagen, Mensch, die hätte man anders machen können. Aber ich glaube, durch diesen kommunikativen Austausch auf allen Ebenen, den wir sowohl intern machen, intern im Hauptamt, intern die Gremien, aber intern auch die Gremien mit dem Hauptamt, aber auch nach außen mit den Fans, in dem Falle mit dem Fanbeirat, mit der aktiven Fanszene, aber auch mit anderen Playern hier in der Region, in dieser Stadt. Ich glaube, damit können wir frühzeitig auch erkennen, wo laufen wir vielleicht in die falsche Richtung und wo müssen wir vielleicht an Stellschrauben drehen. Und wenn wir dieses weiter ganz bewusst machen, so, dann glaube ich, dass wir die Fehlerquellen minimieren können und dass wir mit dem SC Paderborn auch in eine gute Zukunft blicken können.
Ja, also es gibt ja Vereine, die hätten Thema Spielerpolitik, also welche Spieler verpflichtet werden. Habt ihr ja den Kurs umgeschwungen, nachdem man außer, also eigentlich hattet ihr ja schon den Kurs, als ihr in die Bundesliga das erste Mal aufgestiegen seid, habt dann aber, glaube ich, ein paar Notverpflichtungen gemacht. Spielernamen will ich jetzt nicht, weiß ich nicht, fallen mir direkt welche ein, aber ist auch egal, es muss ja nicht, war jetzt, lag ja auch nicht nur an denen, sondern am Gesamtkonstrukt, dass es nicht mehr gepasst hatte. Daraus habt ihr ja aber auch gelernt, wir lassen uns zu dem Weg zurückgehen, mit dem wir eigentlich es hochgeschafft haben, der vielleicht auch immer ein bisschen als der längere erscheint, der längere Weg, weil natürlich klar, es wirkt ja erstmal, dass es einfacher ist mit gestandenen, gut, Starspieler gibt's hier eh nicht, aber du weißt, was ich meine, Spielern, die viel kosten, schneller den Weg wieder nach oben zu finden. Habt ihr aber nicht gemacht, ne? Ihr seid dann mit Markus und Steffen quasi, ja, den ganz spärlichen, sparsamen Weg gegangen, habt, erinnere ich noch gut, einen völlig unbekannten Spieler mit Christopher Antwiadjei, mit Jimmy, quasi vom Gegner aus dem Pokaljahr davor hier hingeholt. Das war so ein bisschen symbolträchtig, finde ich, dafür, ja, was eigentlich die Jahre danach passiert ist, ne? Und was jetzt auch immer noch so ist, wenn man jetzt guckt, dass ihr einen Hoffmeier geholt habt aus der vierten Liga oder, ja, dritte, genau, aber andere aus der vierten.
Ja, ist richtig. Und deswegen sage ich, ich hatte es ja eben schon mal erwähnt, es war, das hört sich jetzt richtig blöd an, es war aber so wichtig, dass wir über diesen Umweg dieses Abstieges und dann über 1860 den Weg gemacht haben, weil das hat so viele Kräfte in allen Bereichen frei gemacht. Wenn wir in dem Jahr in der dritten Liga als 15. oder 16. drin geblieben wären, glaube ich, hätte es diesen Push nicht gegeben. Und diesen Push hat es natürlich gegeben mit Markus und einer klaren Spielphilosophie, mit Steffen Baumgart, ich sage immer, bei Markus, was er angefasst hat, das wurde auch zu Gold und das hat man ja jetzt auch gesehen und er war neulich hier auch im Stadion bei einer Veranstaltung und da muss ich ihn auch erstmal recht herzlich gratulieren, was er jetzt mit Frankfurt, natürlich auch mit ganz vielen Playern, die dazu beigetragen haben, geschafft hat, aber auch was Steffen bei uns geschafft hat, aber jetzt auch in Köln schafft, aber auch die neue Konstellation mit Fabian und mit Lukas, daran sieht man und auch alle, die darum mittun im sportlichen Bereich, dass wir einer gewissen Linie treu bleiben, dass wir immer mal wieder den ein oder anderen Spieler bekommen, wo man eigentlich nicht so mit rechnet, dass er jetzt plötzlich einschlägt oder sofort einschlägt. Ich glaube, da hat Fabian grundsolide, gute, sehr gute Arbeit gemacht. Und das wird sich, wie gesagt, in dieser Saison sicherlich auch zeigen. Und wer hätte nach Steffen Baumgart gedacht, dass der Nachfolger danach das auch alles so gut im Griff hat und wir dann Siebter werden und dass das alles läuft. Und auch da hat Fabian ein super Händchen gehabt und mit Lukas denjenigen geholt. Und ich glaube, wir brauchen die Menschen, die sehen, dass sie in Paderborn den nächsten Schritt gehen können. Dass sie nach Paderborn kommen und sagen, okay, Paderborn hat ein gewisses Ambiente, Paderborn hat eine gewisse Situation. Und in dieser Situation glaube ich, mich am besten entwickeln zu können. Und wie gesagt, jetzt ist es nur das erste Spiel gewesen, aber ich glaube, man sieht, dass diese Jungs genau das ausstrahlen. Und das hat man beim USA-Trip gesehen, dass diese Jungs einfach eine ganz besondere Situation erlebt haben, ein sehr erlebnisreiches Trainingslager, was sicherlich nicht üblich ist. Aber es hat zum Teambuilding beigetragen. Man hat trotz allem sehr intensiv trainiert. Man hat gute Spiele da gemacht. Man hat gute Vorbereitungsspiele gemacht. Und jetzt will man auch die Saison zum Erfolg führen. Und ich glaube, das ist das, was eben diesen sportlichen Bereich auch in diesem Jahr wieder auszeichnet. Und ich freue mich riesig auf die Saison. Wo sie enden wird, ist, glaube ich, viel zu früh zu sagen.
Aber die Euphorie ist schon extrem groß.
Aber man merkt es ja auch, du sprichst jetzt auch von der Euphorie, man merkt, dass die Zuschauer wiederkommen, wo wir nach der Pandemie mit den Einschränkungen, die wir noch hatten und mit Tests und Masken und wie auch immer, jetzt ist das alles freier. Jetzt kann man sehen, dass wenn gutes Wetter ist, wenn sich Vorbereitungsspiele gut zeigen, dass wir auch in den letzten 24 Stunden vor dem Spiel noch knapp 2000 Karten verkaufen. Das zeigt einfach auch, dass Fußball wieder in ist in Paderborn, dass man wieder den SC Paderborn sehen möchte. Wir sind jetzt mitten in den Ferien und trotzdem haben wir 9.500 Zuschauer knapp gehabt. Und ich glaube, dass das alles dazu beiträgt. Und wenn man die Stimmung auch auf den Rängen gehört hat, die Leute haben wieder Bock auf Fußball und das macht uns natürlich auch glücklich, weil wir genauso viel Bock haben, genauso wie die Jungs auf dem Rasen. Und deswegen erfolgreich waren wir immer, wenn wir alle in eine Richtung gelaufen sind oder umgekehrt, wenn wir alle an einem Strang gezogen haben. Und zwar nicht nur die Mannschaft, sondern auch das Umfeld, aber auch die Fans. Und ich glaube, dass wir da eine gute Basis haben, das auch in dieser Saison wieder umzusetzen. Und dann können wir uns wirklich auf eine schöne Saison freuen.
Jetzt hast du vorhin gesagt, dass es ein wichtiger, also habe ich es verstanden, ein wichtiger Moment war der Abstieg in die vierte Liga, der theoretische, aber der sportliche. Das heißt, das war so ein Punkt, der auch geerdet hat, auch vielleicht dich geerdet hat, weil ich kann mich noch daran erinnern, dass du mal gesagt hast, wir sind nicht mehr der Zweitligist, der wir mal waren, als wir aus der ersten Liga wieder abgestiegen sind. Also war das für dich auch so ein Punkt, wo du so einmal geerdet worden bist?
Ja, auf jeden Fall. Es war, also wenn man nur absteigt, ist es sicherlich nicht schön. Also der erste Abstieg tat 2014 ja auch nicht weh. Ob, wir haben bis zum letzten Spieltag noch die Chance gehabt, in die Relegation zu kommen. Wir haben dann hier gegen Stuttgart verloren. Und wir hatten ja auch den Glauben, dass wir mit der Mannschaft, die wir hatten, zum Teil auch noch mit den Spielern, die in der ersten Liga waren, dass wir da ganz locker in der zweiten Liga mitspielen und dann auch wieder oben angreifen können. Da haben wir uns aber wirklich vertan. Und wenn du dann in den Jahren ab 14 nur noch Zweiter oder 18. wirst, das ist schon, das tut schon weh. Ja, und wie gesagt, das beeinflusst ja auch dein ganzes Leben. Ne? Und gerade wenn du als Funktionär dann tätig bist und dann, wie gesagt, auch das halbe Jahr die Präsidentschaft übernommen hast, weil Wilfried wirklich seine Auszeit brauchte oder auch haben wollte. Und das war nicht einfach. Also da war die Lebensqualität in dieser Stadt auch nicht unbedingt die beste. Ja, weil egal wo man erschien oder man hat seine Freizeit dann nach dem Erfolg der Mannschaft ausgehängt. Wenn wir verloren haben, brauchte man nicht in die Stadt zu gehen und in irgendeine Kneipe. Und natürlich macht das ein das was mit einem. Mhm. Trotz allem ist es, wie gesagt, dann auch ein Lerneffekt. Und wie gesagt, die Umkehrung dann in den sportlichen Erfolg, da hätte ja keiner drauf gewettet. Also ich, wer da Geld drauf gesetzt hätte, dass wir durchmarschieren in die erste Liga, der wäre, glaube ich, sehr reich geworden. Aber diesen Fokus, den wir dann auf die wichtigen Dinge gelegt haben, das war, glaube ich, das Wichtige. Und natürlich auch die Spielphilosophie, wieder diesen Baumgartschen Hurra-Fußball zu spielen. Ja, ist doch ganz egal. Und wenn wir 4-2 führen, warum sollen wir denn zumachen? Dann wird eben nachher ein 4-4 draus. Und ähnlich macht das ja jetzt in Köln auch. Aber wir spielen ja keinen unattraktiven Fußball, sondern wir wollen das ja auch fortsetzen. Und man hat es ja auch gestern gesehen, in der Phase, wo dann plötzlich vermutlich die Halbzeitansprache auch von Lukas geholfen hat, haben wir wirklich ganz anders gespielt. Und er hat das ja gestern auch selbst gesagt, mit 20 Minuten war er eben überhaupt nicht zufrieden. Und trotzdem hat es dann funktioniert. Und daran sieht man ja, dass die Jungs verstehen, was er ihnen rüberbringt, dass sie umschalten können und dass sie einfach sagen, wenn wir diesen Fußball spielen, den unser Trainer will, dann sind wir auch erfolgreich. Und das haben wir, das wird das Erfolgsgeheimnis dann auch wieder für die laufende Saison sein.
Ich kann mich erinnern, oder ich habe in der Vorbereitung mir ein Interview angeguckt, das du, Kevin, geführt hast mit dir, Martin, und mit René Müller. Und man hat förmlich gespürt, wie angespannt du warst. Das war ja diese Zeit, wo du das Präsidentenamt übernommen hast. Also das kann ich mir vorstellen, dass das auch nicht immer sehr einfach ist. Also auch das Thema Social Media und was man da an Hate erfahren muss und was da auf Persönlichkeiten auch persönlich direkt eingekloppt wird.
Oder von der Südtribüne.
Ja, oder von der Südtribüne, genau. Ich meine, da tun sich halt viele, lädt sich halt viel an Emotionen. Wenn wir jetzt, du hast gerade gesagt, auch dieser Umschwung über Markus Krösche, Steffen Baumgart, dann ist Steffen gegangen Richtung Köln. Und dann hatten wir vorhin dieses Thema Investoren. Ich habe den Steffen Baumgart, nachdem er dann in Köln angekommen war, so ein bisschen verstanden, dass er ein wenig enttäuscht war, oder enttäuscht ist vielleicht die falsche Wortwahl, sich gewünscht hätte, dass der SCP in dem zweiten Erstliga-Jahr mutiger gewesen wäre in Sachen Investitionen. Ich glaube, das ist ganz gut, dass wir nicht mutiger waren und dass wir da jetzt stehen, wo wir jetzt stehen. Aber würdest du sagen, um mutiger zu sein, würde eigentlich noch jemand fehlen, der uns besser unterstützt? Ich meine, wenn wir uns die Zahlen angucken von der DFL, den Geschäftsbericht des Paderborn, finde ich, bemerkenswert stehen wir gut da, wenn man sieht, was wir an Umsatz generieren und was dann unsere Verbindlichkeiten etc. sind. Wenn wir das mit dem HSV oder auch mit Nürnberg oder so vergleichen, sind wir da deutlich besser positioniert. Aber wie sieht's aus, wenn wir jetzt sagen würden, wir wollen wirklich, wenn wir es denn nochmal schaffen, in die erste Liga aufzusteigen, dass wir dort Fuß fassen, länger als eine Saison, bräuchten wir dann mehr als das, was wir heute haben?
Ja, ich würde sagen, also wir haben es ja 2014, 15 auch so gemacht, dass wir gesagt haben, wir haben Verbindlichkeiten aufgebaut und die müssen wir abtragen. Und das war aber das oberste Ziel. Das hat damals Wilfried Finke auch immer gesagt. Und ähnlich haben wir ja im Jahr 2019 agiert. Wir haben gesagt, wenn wir hochgehen und wir haben durch diesen Absturz und die zwei Drittliga-Jahre und dann wieder nach oben, haben wir eben Verbindlichkeiten wieder aufgebaut. Und als wir dann in der ersten Liga waren, war die oberste Prämisse, auch diese Verbindlichkeiten abzubauen. Im Hinblick auf die Pandemie, wo wir ja damals noch gar nicht wussten, dass sie kommt, war diese Entscheidung natürlich Gold wert. Weil sonst würden wir im Moment ganz anders dastehen, hätten vielleicht noch Verbindlichkeiten von 6-7 Millionen und wüssten nicht, wie wir jetzt die zweite Liga gestalten wollen. Dabei stellt sich natürlich immer die Frage, würden wir in der ersten Liga, und wir sind ja in dem Jahr 1920, glaube mit 16 Punkten auf den rettenden Platz abgestiegen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und trotzdem waren alle traurig, dass der SC Paderborn abgestiegen ist. Weil wir einen wunderbaren Fußball da gespielt haben und alle haben gesagt, ey, dieser Verein, so wie der Fußball spielt, gehört eigentlich hier rein. Die Frage, die sich dann aber immer stellt, ist, hätten wir mit den Geldern, die wir eingesetzt haben zur Schuldentilgung, hätten wir damit unsere Mannschaft so stärken können, dass sie den Klassenerhalt geschafft hätte. Und die Frage ist eben nicht unbedingt mit Ja zu beantworten. Weil wir doch noch mit dem Gesamtetat, den wir hatten, ich glaube 50 Millionen, noch weit hinter den anderen gelegen haben. Und deswegen, es hätte gut gehen können, es hätte aber nicht gut gehen müssen. Und deswegen war rein bauchmäßig natürlich die Entscheidung richtig, auch mit der dann folgenden Pandemie. Aber wenn wir jetzt nochmal nach oben gehen müssen, dann muss man genau, wie du es eben gesagt hast, sich genau die Frage stellen, wie viel wollen wir auch ganz bewusst mehr einsetzen, um die Chance des Klassenerhalts zu erhöhen? Und wie muss eine Mannschaft dann aussehen? Das ist aber mehr die Aufgabe dann von Fabian und dem Trainer und wer alles mit dazugehört und entscheidet. Wie muss ich die Mannschaft zusammenstellen, damit die Chance, in der ersten Liga zu bleiben, eben größer ist? Wenn wir aber ganz ehrlich uns die Situation angucken, ist natürlich der SC Paderborn sicherlich nicht der Verein und Paderborn auch nicht der Standort, der irgendwann mal zu einer festen Größe in der ersten Liga werden kann. Also wir haben ein relativ kleines Stadion und die Rahmenbedingungen rundherum sind auch nicht so, dass man sagen kann, wir können jetzt in allen wirtschaftlichen Bereichen so extrem wachsen, dass wir irgendwann dann, sage ich mal, ein fester und Dauergast in der ersten Liga werden. Also ich glaube, dass wir, wenn wir die Basis in der zweiten Liga sehen und wissen, dass wir immer die Möglichkeiten haben, auch mal für eine Überraschung zu sorgen, was wir zwar mal gemacht haben, aber auch immer nicht aus dem Auge verlieren dürfen, dass auch mal die dritte Liga wieder drohen kann. Ich glaube, dann sind wir mit diesem Gedanken sind wir gut aufgehoben, wenn wir uns immer auch mit diesen Thematiken beschäftigen. Und wir haben ja in unserem Leitbild, was wir in der Pandemie auch gemeinsam mit den Fans, aber auch mit den Gremien, wenn wir da dieses Leitbild gemacht haben, da steht ja drin, dass unser Ziel ist, dauerhaft unter den besten 30 Fußballvereinen in Deutschland zu sein. Das heißt, wir spielen immer zweite Liga, mindestens. Dann ist das, glaube ich, für den Standort Paderborn ein wunderbares Ziel. Und ich sag mal so, wenn mir jetzt einer sagen würde, wir spielen die nächsten 10 Jahre immer in der zweiten Liga einstellig mit, dann würde ich zumindest nicht rigoros Nein sagen, das will ich nicht, sondern ich muss zwischendurch nochmal zwei Aufstiege haben. So ein Traditionsverein in der zweiten Liga zu sein, ist, glaube ich, auch nicht unbedingt schlecht. Und wenn man dann wirklich nur, ich sage das immer, habe ich früher immer gesagt, den positiven Betriebsunfall, dass man mal nach oben geht, also das sollte man dann auch nicht ablehnen. Es gibt ja auch viele, die sagen, um Gottes Willen nie wieder erste Liga. Also das, was du aus der ersten Liga mitnimmst, an Erfahrungswerten. Wir haben mal nach dem ersten Erstliga-Jahr haben wir das Trainingszentrum realisieren können. Ja, was wir sonst nicht hätten realisieren können. Also es gab ja ganz, ganz viele positive Effekte. Wir haben jetzt bei dem zweiten auch wieder zum Teil in Steine investiert, indem wir die VIP-Räumlichkeiten erweitert haben, den Oberrang auf der Westseite eingehängt haben. Das sind ja alles auch Dinge, die wir uns sonst nicht hätten leisten können, wenn wir nur zweite Liga gespielt hätten. Und deswegen hatte die erste Liga immer einen positiven Effekt, ne, abgesehen davon, dass man aufmerksam auf den SC Paderborn geworden ist. Und das ist, glaube ich, für alle, die mit dem Fußball in Paderborn zu tun hatten, auch ein Riesenerlebnis oder zweimal ein Riesenerlebnis war. Und deswegen möchte ich diese Jahre auch nicht missen.
Ja, Stichpunkt Trainingsbedingungen ist ja so ein, ich weiß gar nicht, ob das bei euch im Verein auch angekommen ist, aber bei den Fans, gerade auch bei unseren Hörern im Paracast, ist das so ein Running Gag, weil damals die Magdeburger Spieler, die damals kamen, die haben auch gesagt, die Trainingsbedingungen in Paderborn sind exzellent. Robin Krause hat es damals auch gesagt und so weiter und so fort. Und als jetzt drei Spieler aus Magdeburg wieder kamen, kursierte gleich wieder in den sozialen Medien, die Trainingsbedingungen in Paderborn holen sie alle hierhin. Ist irgendwo lustig, aber andererseits, wo du es gerade gesagt hast, ja auch ein schlagfertiges Argument des Vereins gewesen, dann um nicht nur irgendwo gescheiterte Spieler zu holen, sondern eben auch junge Spieler, die talentiert sind, die vielleicht nicht direkt den großen Schritt geschafft haben zwar, aber trotzdem die dem Verein, so einem Verein wie im SCP, sehr, sehr wohl weiterhelfen können.
Ne? Ja, natürlich. Also wenn man gesehen hat, dass wir vorher an 10 verschiedenen Stellen hier in Paderborn mit von der Jugendmannschaften oder von den jüngsten Jugendmannschaften bis zu den Profis an 10 verschiedenen Stellen in und um Paderborn trainiert hat. Ich glaube, die U13 in Bentfeld. Wir haben in Marienloh am Merschweg, an der Paderkampfbahn, an der Uni, am Gördeler, in Marienloh auch gespielt und so weiter. Wobei wir den Marienloh natürlich immer noch dankbar sind, dass sie die Heimat dort geben für unsere U21. Aber da fehlte ja auch etwas, was diesen Verein zum Verein gemacht hat. Ja, also wo der Profi mal an der Bande stehen kann und kann dem U13-Spieler, U11-Spieler mal zuschauen oder umgekehrt, wenn die Jungs trainieren und der U11-Spieler auch mal durch den Zaun schauen kann, wie ist es denn bei den Profis? Und das hatten wir ja alles nicht. Und
stimmt, da habe ich früher mal zuguckt, als ich noch Kreisliga gespielt habe und die Profis kamen an der Uni zum Training, wo ich gerade fertig
war. Also, aber das ist das, was sich ja weiterentwickelt hat. Und wenn man die Rahmenbedingungen auch Paderkampf waren, wir haben uns die Kabine zwar schön gemacht da, aber es war eben überhaupt nicht, hatte was mit professionellen Trainingsbedingungen zu tun. Und die haben wir jetzt auch. Und wir sind ja in den Gesprächen mit der Stadt Paderborn oben auf der Mülldeponie, auf der alten Mülldeponie am Ahrensportpark, noch 2 weitere Plätze zu realisieren. Und wenn die dann kommen, haben wir dort 6 Plätze, wo wir dann vermutlich mit allen Jugendmannschaften dort trainieren können. Und dann kommt es irgendwann mal auch dazu, dass es zu einem Vereinsleben kommt, wie es in anderen Vereinen ist, wo man sich begegnet, wo man sich auch austauschen kann, wo vielleicht nur noch das ein oder andere Spiel woanders stattfinden kann, weil es eben Rahmenbedingungen für die U17, U19 Bundesliga oder eben für die U21, die ja leider nur sehr knapp den Aufstieg in die Regionalliga verpasst hat. Aber daran sieht man auch, dass es sich entwickelt, U17, U19 ja weiterhin in der Bundesliga. Auch das ist ja für uns eine gute Basis, um eben auch Spieler auszubilden. Ob sie dann letztendlich bei uns bleiben, ob wir immer die Kraft haben, einen Spieler dann bei uns zu halten, dass er sich auch in Richtung erste Mannschaft entwickelt. Aber es ist ja auch so, dass ich glaube, der Sprung in Paderborn in die erste Mannschaft aus der U19, aus der U21 ist vielleicht einfacher, als wenn ich von hier nach Dortmund oder nach Gelsenkirchen gehe. Und deswegen, wir müssen uns da Step by Step immer weiterentwickeln, nach vorne schauen, stärker werden. Stillstand bedeutet immer Rückschritt. Das heißt, es gibt da viel immer noch zu tun. Und wie gesagt, wenn die beiden Plätze kommen, ich glaube, mit 6 Plätzen hätten wir dann ein wunderschönes Zentrum, wo wir dies machen können. Und dann werden auch irgendwann die alten Trainingsbedingungen Geschichte sein. Und wie gesagt, wir feiern ja zum Beispiel in diesem Jahr 65 Jahre Hermann-Lünn-Stadion. Auch dieses Stadion ist ja irgendwann Geschichte, weil es abgerissen wird. Und trotzdem hängen noch bei uns selbst, die da auch noch haben spielen lassen oder auch bei denen, die dort gespielt haben, aber auch natürlich die Fans. Wir haben es ja jetzt auch am Wochenende in der Choreo gesehen, die eine überragende Choreo war, weil auch zum Teil wieder dieses Choreo-Bild aus dem Hermann-Lünn-Stadion mit den wilden Tieren dann auch nochmal dargestellt worden ist. Und wenn man die stilisierte Werbung aus dem Tribünenbereich dann auch nochmal da gesehen hat, dann fühlte man sich wirklich an ganz viele Zeiten im Hermann-Lünn-Stadion erinnert, wo wir auch ganz, ganz viele verrückte Dinge erlebt haben, die auch mit zu meiner persönlichen Geschichte gehören, weil ich natürlich auch erlebt habe, wie wir dort rausgegangen sind, wie wir Spiele gegen Cottbus bei 15 cm Schnee gemacht haben, wie wir Pokalspiele hatten gegen Hamburg, Freiburg und ich weiß nicht, wer das noch war. Aber auf jeden Fall hatten wir ja auch da damals einen Blick auf, gerade durch diese Pokalspiele und heute, einen Blick auf das Hermann-Lünn-Stadion. Und das hat so viel Geschichte. Ich habe gestern noch mit Udo Lippecke ausgesprochen, der sagte, ich war damals aber dabei, als vor 65 Jahren das Eröffnungsspiel gewesen ist. Da habe ich dann als kleiner Dötz irgendwo mitgespielt und wir haben dann Halbfeld als Vorspiel gemacht. Und das sind ja Dinge, die sich auch noch, wo sich Menschen noch dran erinnern können. Und das ist auch eine Aufgabe, die wir als SC Paderborn haben, diese auch aufzuarbeiten. Weil unsere Geschichte, die gibt es inzwischen. Und diese Geschichte muss auch archiviert werden. Daran müssen wir arbeiten. Das, was andere Vereine haben, wo es Museen gibt oder sonst wie, da sind wir sicherlich noch weit von entfernt. Aber wir müssen genau mit den Menschen, die jetzt sich an sowas noch erinnern können, müssen wir ganz viel sprechen, kommunizieren, um eben diese Dinge, die dann irgendwann vielleicht komplett weg sind, weil man keinen Zugriff mehr hat, dass man diese alle noch archiviert, um dann auch irgendwann mal über eine Geschichte und über einen traditionellen Verein SC Paderborn zu sprechen.
Was es jetzt selber sagt. Tradition. Der SC Paderborn hat keine Tradition, ist kein Traditionsverein. Kannst du das noch hören? Du hast ja jetzt gerade schon gesagt inzwischen. Also wenn du aber sagst, man hat eigentlich seit 65 Jahren, es war Lippecke war dabei als kleiner Junge, dann hat dieser Verein ja eigentlich natürlich unter anderem Namen vielleicht dann, klar, aber er hat ja eine Tradition, das ist ja so, ist es nicht. Dieser Vorwurf kommt natürlich auch immer von Fans anderer Vereine. Wie tragbar ist sowas und wie sehr nervt das vielleicht manchmal auch? Oder muss man da eigentlich nur noch schmunzeln?
Nein, wir müssen ja gucken. Wir müssen, natürlich sind wir ein Traditionsverein. Wenn man sich ein bisschen da reinkniet, weiß man, dass wir ja aus zwei Linien, die Paderborn und die Neuhäuser Linie, wir haben 1907 und der erste Verein hieß ja sogar Arminia Neuhaus. Aber wenn man das sich alles anschaut, da gibt es ja Traditionen. Und wir versuchen ja Step by Step, nicht nur mit unserer Traditionsmannschaft und den alten Herren, ein bisschen uns weiter nach vorne zu spielen und die auch präsenter zu machen, sondern wir müssen natürlich auch damit leben, was dort passiert ist und wo wir eben gucken müssen, was können wir noch transparent machen. Wir haben den 50 Jahre Verbandsliga-Aufstieg in der Corona-Zeit vom TuS Sennelager, der ja auch ein Vorgängerverein damals war, haben wir mit großer Unterstützung des ehemaligen Geschäftsführers vom Auen Sportpark, und er hat ja auch bei uns gespielt, beziehungsweise auch bei Arminia Bielefeld, Willi Lenz, haben wir hier im Stadion gefeiert. Wir versuchen jetzt demnächst 100 FC-Oldies, also vom FC Paderborn-Oldies, im September hier ins Stadion zu holen. Das sind alles Dinge, wo wir uns jetzt auch nach und nach dahin besinnen, dass wir genau mit diesem Thema gewisse Dinge auch festhalten müssen, denen auch eine Plattform geben können, dass wir diesen Fußball der Vergangenheit des SCP, aber wir werden, und das ist richtig, wir werden nie ein Traditionsverein werden, wie Schalke, wie Dortmund, wie Nürnberg oder sonst wie, aber das ist auch gar nicht dramatisch. Ich glaube, der SC Paderborn 07, seit 1997 heißt er so, das sind ja auch schon ein paar Jährchen, und wenn man das alles mal sich so anschaut, dann werden wir auch irgendwann mal mit dem, was wir alles erlebt haben, auch Geschichte schreiben können. Und irgendwann wird man auch sagen, guck mal, der SC Paderborn spielt jetzt schon seit 50 Jahren zweite Liga. Und dann ist es auch ein besonderer Fall.
Was du uns heute schon alles erzählt hast, könntest du eigentlich ja schon ein Buch schreiben, oder? Hast du schon mal drüber nachgedacht?
Ja, das ist ein ganz klares Ziel von mir. Also ich habe vom ehemaligen Präsidenten von Mainz, der 29 Jahre Präsident war, und er hat ein Buch geschrieben, Harald Strutz, unfassbar, über seine 29 Jahre im Präsidium des von Mainz. Und nein, das ist wirklich mein großes Ziel. Also wenn ich dann mal in Ruhestand gehe, da möchte ich eigentlich einige Erlebnisse, die ich hatte, vielleicht nicht nur im Fußballbereich, sondern überhaupt im Sportbereich hier in Paderborn, auch zusammenschreiben. Aber ich habe noch nicht damit begonnen. Vielleicht müsste man das irgendwann mal. Aber noch, glaube ich, habe ich das noch so klar im Kopf, dass ich das noch alles behalten kann. Und aber irgendwann habe ich hoffentlich die Zeit, das alles mal zusammenzutragen.
Ich will das Buch kaufen.
Das ist gut.
Jetzt habe ich dich die ganze Zeit...
Alles gut, nein, passt, das ist ja super.
Ein zweites Mal.
Jetzt hattest du vorhin gesagt, hinsichtlich Wachstum, Erweiterung, jetzt unabhängig von Investoren etc., wo siehst du denn Felder des STPs, wo wir uns, wo wir noch wachsen können, wo wir auch mehr Kraft rausschöpfen können, unabhängig von dem, was wir jetzt gerade schon haben?
Es gibt ja unterschiedliche Bereiche. Ja, also ich glaube, dass wir, aber wie gesagt, da müsste Fabian auch mehr zu sagen, ich glaube, dass wir im Sportlichen noch Möglichkeiten haben, nicht nur unbedingt im Profibereich, aber auch im Nachwuchsbereich, dass wir dort noch konstanter werden können. Das heißt, wir müssen als SC Paderborn, muss es unser Ziel sein, auf Dauer die U17 U19 Bundesliga zu belegen, auch darunter, was wir ja jetzt im Moment machen, mit der U16 in der höchsten Liga zu spielen, die U21, wo ja in vielen Vereinen drüber diskutiert wird. Aber ich glaube, dass wir vielleicht mal den Test wagen müssten, wenn es sportlich dann hinhaut, wie ist die Verbindung zwischen einer Regionalliga U21 zu einer Zweitligamannschaft, können wir dann noch mehr Nachwuchspotenzial aus dem eigenen Reihen schöpfen. Aber wie gesagt, das ist mehr der sportliche Bereich. Ich glaube, dass wir noch Potenzial haben im Bereich der Zuschauer. Mhm. Wir werden ja klein oder fein bleiben, auch wenn wir jetzt den zweiten Bauabschnitt dann so machen, dass wir die Sitz- und Stehplatzkapazität umdrehen, aber bei 15.000 bleiben, immer mit dem Potenzial auch auf 17.000 gehen zu wollen. Aber da gibt es ja ein paar baurechtliche Thematiken. Ich glaube, dass wir bei Mitgliedern noch Möglichkeiten haben. Wir haben jetzt 8.053 Mitglieder, wo wir natürlich auch noch viel mehr Menschen an uns binden können. Wir müssen in unserem Tun, in dem Zusammenhang gucken, wie fangen wir die Jüngsten ein, dass sie nicht unbedingt den Schwarz-Gelben oder den Blau-Weißen oder den Bayern-Schal in der Jugend tragen, sondern dann unseren Schal bekommen, unser Gen dann auch schon bekommen. Genauso müssen wir uns aber auch bei der immer älter werdenden Gesellschaft um die Senioren kümmern und sagen, welche Programme gibt es für die Senioren. Wir müssen natürlich gucken, inwieweit ist unser Werbeinventar, was wir haben, wo können wir dort noch Möglichkeiten finden, um dieses auch noch zu steigern, obwohl wir da, glaube ich, sehr, sehr gut aufgestellt sind. Aber auch da gibt es noch ein bisschen Luft nach oben, wie gesagt, durch unseren Vermarkter Infront, der ja auch noch bis 2033 mit uns eine Vereinbarung hat, dass er uns vermarktet. Und natürlich ist, das hatten wir ja eben auch schon mal gehabt, gibt es irgendwelche Partner für den SC Paderborn, die durch Einbringen sich in den Verein mit wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, aber auch mit ihrem Know-how den Verein eben noch wieder weitere Schritte nach vorne bringen können, um dann eben, sage ich mal, auch in dem Haifischbecken der zweiten Liga, weil auch die anderen Vereine schlafen ja nicht und wollen sich weiterentwickeln. Und man muss eben die Gesamtkonstellation auch sehen. Wie entwickelt sich der ganze Fußballbereich? Wie entwickeln sich die TV-Einnahmen? Bleibt es alles dabei? Wird es nachher eine gesplitterte Situation, dass man nur noch über Streaming-Dienste die Spiele abrufen kann? Und das sind ja alles Dinge, worüber man spricht. Dann hat sich der Fußball ja zur Aufgabe gemacht, auch in anderen Feldern seine Reichweite einzubringen. Das ist das Thema Nachhaltigkeit, CSR, gesellschaftliches Engagement. Dann wird immer darüber nachgedacht, will man einen Bundesligisten, Zweitligisten dazu verpflichten, auch im Bereich Frauenfußball aktiv zu sein. Also es gibt so viele Themen, die im Moment diskutiert werden, und trotz allem und alles, was diskutiert wird und wie kann ich meine Zahlen auf Social Media verbessern, ist immer noch für mich das Wichtigste und auch die Basis dafür, dass man in diesen Bereichen auch Erfolg hat, was passiert auf dem Platz. Und da ist, wie gesagt, die große Aufgabe, insbesondere bei den Jungs aus dem sportlichen Bereich, dass sie ihre gute Arbeit, sehr gute Arbeit, die sie machen, weiter kontinuierlich fortsetzen können, dass wir die Rahmenbedingungen dafür schaffen, dass wir als SC Paderborn Familie eng zusammenarbeiten. Natürlich gibt es in einer Familie auch immer unterschiedliche Meinungen mal und so weiter. Aber was ich eben schon gesagt habe, wenn wir es schaffen, die Zukunft alle in die gleiche, oder für die Zukunft alle in die gleiche Richtung zu blicken, dann werden wir hier noch viel, viel Spaß am Fußball in Paderborn haben.
Du hast das mal schön charakterisiert in so einem 12-Minuten-Pitch, den es auch auf YouTube noch zu sehen gibt. Das ist ein Spagat zwischen der Vergangenheit, der Zukunft und der Gegenwart ist. Also es war sehr bezogen auf Digitalisierung. Hast du nicht das Gefühl manchmal, dass es gab ja letztens auch diese Aussage, die sehr hoch in den Medien gehandelt worden ist bezüglich Drohneninterviews vom Elfmeter etc., Bodycams bei Fußballern, dass man die Vereine auch überfordert mit dem, was man sich teilweise dort überlegt? Weil ich meine, also sind ja auch, man muss ja auch investieren, man muss Personal dafür haben, muss das Know-how aufbauen. Dass gerade in der zweiten Liga einige Themen gar nicht zu realisieren sind?
Ja, es sind genau die Themen, die uns im Moment beschäftigen. Also wir haben jetzt, ich komme da auch gleich auf das Thema Digitalisierung noch zurück, aber das Thema Nachhaltigkeit, was ja jetzt auch in die Lizenzierung Eingang gehalten hat, wo ich dann um die, glaube ich, 38 Basiskriterien habe und dann auch Kriterien habe, die erweiterte Kriterien sind und die irgendwann dann auch mal mit einem Bonus belegt werden können. Also wenn du die erreichst, kriegst du wirtschaftlich mehr wie beim Nachwuchsleistungszentrum. Aber dafür brauchst du Personal. Ja, also wenn ich muss meinen Nachhaltigkeitsbericht machen, ich spreche über CO2-Bilanzen, ich spreche über sonst welche Themen, das muss alles bearbeitet werden. Und wie gesagt, da muss man gucken. Genauso ist es das Thema Digitalisierung. Wir sind ja durch die Pandemie alle ein bisschen digitaler geworden. Also wir haben ja plötzlich erlebt, dass wir nicht immer durch Deutschland reisen müssen, um uns zu treffen. Es gibt ja auch Videokonferenzen, die ich machen kann. Und da gibt es natürlich ganz viele Anforderungen. Aber wenn man das jetzt auch mal im Sportbereich sieht, welche Möglichkeiten man hat über Analysesysteme, über besondere digitale Systeme, die Arbeit des Trainers und auch der sportlichen Leitung so transparent zu machen, jeden Spieler transparent zu machen, wo ich jeden Spieler jedes Spiel mir auf der ganzen Welt anschauen kann und mir auch den Spieler anschauen kann, mir Szenen zusammenschneiden kann, Daten bekomme, wie oft er mit rechts und mit links und wie auch immer mit oben und mit unten etwas gemacht hat. Das sind ja alles Dinge, die erleichtern die Arbeit, aber erfordern natürlich auch natürlich Ressourcen, personell, aber auch wirtschaftlich, die aber heute unbedingt auch notwendig sind. Und manchmal, gerade auch bei dem Thema Nachhaltigkeit, wo wir jetzt aktuell aus einer Pandemie kommen, wird auch bei ganz vielen Vereinen drüber diskutiert, müssen wir denn jetzt schon die Schritte so groß gehen oder können wir nicht ein paar Tippelschritte machen, um dann langsam an das Thema ranzukommen. Da haben wir in Paderborn eine andere Meinung, weil wir sagen, wenn wir jetzt schon personell aufstocken, dann müssen wir das Ding auch richtig machen. Aber wie gesagt, man darf, glaube ich, bei diesen ganzen Dingen nicht vergessen, dass viele Vereine durch die Pandemie auch in eine Schieflage gekommen sind, auch in eine wirtschaftliche Schieflage gekommen sind. Und man muss das auch berücksichtigen, wenn man drumherum zu viel gestaltet. Dass wir als Bundesliga-Fußball, auch die zweite Liga natürlich, mit den Reichweiten Multiplikator sind für ganz viele Themen, dass wir die positiv nach draußen bringen können und dass, wenn der Fußball etwas macht, die Menschen viel eher auf Themen aufmerksam gemacht werden, ist glaube ich, richtig, ist auch wichtig. Aber wie gesagt, wir müssen erstmal gucken, dass unser normaler Betrieb wieder ans Laufen kommt. Und eng wird es wirklich, wenn alles gemeinsam, wenn wir dieses hohe Tempo in allen Bereichen verpflichtend so schnell gehen müssen, dann wird es sicherlich für einige Vereine eine riesen Kraftanstrengung sein werden. Aber ich glaube, dass wir als SC Paderborn da, auch wenn es klein oder fein ist, gut aufgestellt sind und wir auch uns, glaube ich, gewisse Prioritäten setzen, dass wir nicht unbedingt der Nachhaltigkeitsweltmeister sofort werden wollen, was wir auch aufgrund der Rahmenbedingungen nicht machen können, aber dass wir in gewissen Bereichen eben das machen und umsetzen, was wir können, was wir uns zutrauen. Und ich komme nochmal auf die USA-Reise zurück, die für uns ein gigantisches Projekt war. Also für diesen kleinen Verein mit den relativ wenigen Personal war diese USA-Reise ein gigantisches Projekt, wo alle auch über dem Maß sich engagieren wollten. Und da waren die Mitarbeitenden wirklich sensationell. Und das war schon wirklich Bundesliga-reif, was sie dort geleistet haben. Aber wir haben jetzt ja auch gesehen, dass es sehr erfolgreich war. Und ich bin mir sicher, dass künftig ganz viele Zweitligisten bei uns anklopfen und sagen, wie habt ihr das als SC Paderborn überhaupt geschafft? Wie konntet ihr das umsetzen? Und wir werden da sicherlich derjenige sein, der auch sagen kann, okay, das hätten wir anders machen können, aber das haben wir, glaube ich, ganz gut gemacht. Und wir sind ja da ins kalte Wasser geworfen worden. Aber wie gesagt, wir haben daraus so viel gelernt. Und wie gesagt, ich glaube, dass wir nach der Saison, ich glaube, ich hatte es eben schon mal gesagt, da stehen werden und sagen, die USA-Reise war die Basis für eine sehr erfolgreiche Saison.
Ja, das denke ich auch.
Abschließend, du hattest eingangs gesagt, was ist dein, also du bist ja jetzt noch eine Weile beim Verein, aber da haben wir, wenn wir hier so unser Zimmer angucken, steht die 60 schon hinten auf dem Trikot. Und dann ist ja irgendwann auch vielleicht die Rente da. Ich weiß nicht, wie lange du das machen möchtest beim Verein. Wie sieht's aus? Was ist dein größter privater Traum, um die Eingangsfrage von Marco vielleicht noch abschließend zu beantworten?
Also zum privaten Traum oder zu der Frage erstmal, wie lange möchtest du das noch machen? Erstmal die gesetzliche Rentenzeit beginnt mit 66,5. Also da habe ich noch ein bisschen was. Ja, ich möchte natürlich nach meiner Arbeitszeit natürlich auch noch so fit sein, dass ich mit meiner Frau noch reisen kann. Das sagen viele, aber ich bin eben durch den Job und durch die Möglichkeiten, Urlaub zu machen, doch sehr eingeschränkt. Und sie will auch nochmal durch die Welt reisen. Und da sie mich auch erst, sagen wir mal, so richtig zum Urlaub machen gebracht hat, weil ich da auch sonst wenig Zeit hatte oder immer nur Kurzurlaube gemacht habe, wäre es natürlich eines meiner größten Wünsche auch, nochmal wirklich so eine kleine Weltreise zu machen, mal Länder kennenzulernen, die ich vielleicht jetzt noch nicht kennengelernt habe. Aber ansonsten natürlich ein ganz, ganz großer privater Wunsch, und wir haben ja eben darüber gesprochen, eigentlich reichen mir nicht zwei Erstliga-Aufstiege. Also mit dem dritten macht man das Ganze noch rund.
Und dann vielleicht auch drin bleiben. Und dann vielleicht auch zumindest ein Jahr noch drin.
Das wäre natürlich auch schön, aber wie gesagt, Aufstiege sind immer schön, und da wir ja doch hoffentlich weiter in der zweiten Liga immer spielen werden, kann es ja nur der Erstliga-Aufstieg sein, und den würde ich gerne noch in meiner Amtszeit auch nochmal erleben.
Also wir sind im Padercast, glaube ich, sehr optimistisch, was das angeht.
Zumindest in dieser Saison, ja.
Also mal gucken, ich bin gespannt, ich glaube aber, dass das klappt.
Ja, guck. Ist klar. Das ist doch super. Ja, vielen Dank.
Vielen Dank für deine Zeit.
Ja, vielen Dank, Martin.
Immer gerne. Bis dann.
Ciao.
Ciao.